geopolitische Spannungen, hohe und stetig wachsende Energiepreise sowie wirtschaftliche Unsicherheiten. Es geht um den Iran-Krieg und darum, wie sich dieses Risiko in den Bilanzen, Kreditportfolios und Geldanlagestrategien deutscher Banken niederschlägt. Wie steht es denn aktuell um die geopolitische Sicherheit bzw. Unsicherheit? Wie beeinflusst die Straße von Hormus die Energiepreise und Lieferketten? Wie wirkt sich diese Unsicherheit auf Einkommen, Geldanlagen und die Struktur von Einlagen in deutschen Banken aus? Und wie verändern sich Investitionen, Kreditnachfrage und die Kreditstandards in der GfG inklusive Wohnungsbau und die Insolvenzrisiken? Darüber spreche ich mit einem der wichtigsten Konjunkturbeobachter im deutschen Bankensektor, Dr. Andreas Blei. Er ist Chefvolkswirt des BVR.
Finanzrauschen, der Banking-Podcast. Eine Produktion von Diginet Solution.
Hallo Herr Dr. Blei, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Sie sind, nehme ich mal an, aus Berlin dazugeschaltet.
Ja, ich sitze hier in Berlin an meinem Schreibtisch in der Nähe vom Potsdamer Platz und schaue raus aus dem Fenster und merke, es ist ein sehr düsteres Wetter. Das passt auch zu dem Thema heute.
Das ist wohl wahr. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich Ihnen sagen, dass es nicht anders ist bei uns. Genau, düsteres Thema. Wir haben ja schon im Teaser darüber gesprochen. Es geht um den Iran-Krieg. Herr Dr. Blei, erstmal vielleicht vorab, bevor wir über das Thema sprechen, können Sie noch mal was über Ihre Person sagen? Also Sie sind Chefvolkswirt. Was macht denn so ein Chefvolkswirt?
Ja, ich leite hier in Berlin beim BVR, dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Abteilung Volkswirtschaft und auch Mittelstandspolitik. Und da beschäftigen wir uns natürlich viel mit wirtschaftspolitischen Fragen, aber auch eben mit der Beobachtung der Konjunktur, der Inflation, der Analyse des Sparverhaltens beispielsweise. Und das sind natürlich alles Themen, die auch für die Banken sehr interessant sind und natürlich auch für die Kunden der Banken, sowohl Firmen wie auch Privatkunden.
Wenn Sie jetzt die Situation, die wir aktuell haben mit dem Iran-Krieg, vergleichen müssten mit dem Ukraine-Kriegsbeginn, wie lässt sich denn der aktuelle Grad geopolitischer Unsicherheiten vergleichen? Ist die Situation heute vielleicht sogar schärfer als damals?
Nein, schärfer als damals würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist ungefähr vergleichbar. Wenn man Unsicherheit messen möchte, dann gibt es auch dafür Indikatoren, die zum Beispiel mit Textanalyse überlegen, was Zeitungen schreiben. Und solche Indikatoren würden auf ein ähnliches Niveau der Unsicherheit hinweisen. Es sind aber auch sehr unterschiedliche Situationen. Das eine ist ein Krieg, der in Europa begonnen hat. Und hier ist es ein Krieg doch ein Stückchen weiter weg von Europa, der uns hauptsächlich über die Rohstoffpreise betrifft.
Ich glaube, das, was die Menschen aktuell am meisten beschäftigt, sind natürlich die gestiegenen Spritpreise. Das ist ja jetzt auch kein Wunder, denn laut Studien werden über die Straße von Hormus rund 20% der globalen Öl- und Gasmengen befördert. Schiffe können aktuell nur eingeschränkt passieren oder mit erheblichem Sicherheitsaufwand. Nun heißt es zusätzlich, dass das iranische Regime eine Gebühr wie eine Art Mautstellensystem verlangt. Das erklärt natürlich die gestiegenen Spritpreise, aber was bedeutet das denn für das Bankenumfeld?
Ja, für die Volkswirtschaft und auch für die Banken ist es ja wichtig, wann die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Und in den letzten Tagen hat sich der Eindruck mehr und mehr verfestigt, dass es noch sehr lange blockiert oder weitgehend gesperrt bleibt. Und das ist natürlich ein großer Schock für alle, die gehofft haben, dass die Störung bald aufhört. Das heißt, wenn die Ölpreise und Gaspreise sehr lange sehr hoch bleiben oder vielleicht sogar noch weiter steigen, dann ist das eine schwierige Situation, nicht nur für Privathaushalte an der Tanksäule, sondern auch für Unternehmen, weil Öl ein sehr wichtiger Rohstoff ist. Und jetzt ist die Frage, um wie viel wird die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen? Da war die Erwartung von uns, aber auch von vielen anderen, wie beispielsweise der Bundesregierung, dass die Volkswirtschaft etwa preisbereinigt um 1% wachsen wird in diesem Jahr. Und jetzt gehen die Prognosen natürlich runter, weil wir diese ganzen Störungen und Probleme sehen. Und wir sind im Moment bei der Erwartung, dass es nur noch ein 0,75% Wachstum sein wird. Und das ist sehr wenig, weil wir einerseits dieses Jahr mehr Arbeitstage haben als letztes Jahr. Das hilft beim Wachstum. Und zum anderen haben wir ja die Bundesregierung mit ihrem Investitionspaket und zusätzlichen Verteidigungsausgaben. Das hilft der Wirtschaft auch. Und wenn wir das beides zusammenrechnen, dann kommen wir schon etwa auf 0,75%. Das heißt, das, was aus dem eigenen Antrieb der Wirtschaft an Erholung kommt, das ist sehr wenig oder fast nichts mehr, was dann übrig bleibt.
Woran liegt das denn konkret? Warum haben wir ein langsameres Wachstum im Bankenumfeld trotz besserer Konditionen?
Ja, es sind zwei Sachen. Also zum einen, wenn die Energiepreise steigen, dann steigen auch die Verbraucherpreise stärker. Und das heißt, dass den privaten Haushalten einfach Geld im Portemonnaie fehlt. und sie jetzt weniger Güter und Dienstleistungen nachfragen werden. Und genauso ist es auch bei Unternehmen. Höhere Energiekosten verteuern die Produkte auf den Weltmärkten und dann sinkt auch die Nachfrage nach dem Produkt. Und vielleicht noch als dritter Aspekt. Wir hatten ja die Hoffnung, dass eine mehrjährige Erholung einsetzt, auch aufgrund des Investitionspaketes und der vielen Aktivitäten der Bundesregierung. Und jetzt mit der hohen Unsicherheit ist es natürlich unwahrscheinlich, dass gleich Unternehmen in langfristige Investitionen sehr große Geldbeträge stecken werden.
Wie wirkt sich denn der Iran-Krieg auf die Inflation und auf die Löhne und auf die geldpolitische Narrative der EZB aus? Wir stehen ja in einem Umfeld, in dem die USA ihre Zoll- und Verteidigungspolitik unter Präsident Donald Trump weiter verschärft, China mit strukturellen Wachstumsschwächen kämpft und der Ukraine-Krieg weiterhin tiefgreifende Lieferschocks verursacht.
Ja, das ist natürlich die Preisfrage, was jetzt mit der Inflation passiert. Wir sehen ja schon jetzt, dass die Inflation deutlich ansteigt. Und wenn die Straße von Hormuz lange gesperrt bleibt, wird sie auch wahrscheinlich über weite Teile des Jahres sehr erhöht bleiben. Wir würden rechnen für dieses Jahr mit einer Inflation von 2,75%. Das wäre also zwischen einem halben und einem Dreiviertel Prozentpunkt mehr, als wir vorher erwartet haben. Das ist also ein großer Anstieg der Inflation, der den Verbrauchern, aber auch uns viele Sorgen bereitet. Die EZB wird voraussichtlich die Leitzinsen erhöhen, um die Inflation etwas schneller wieder sinken zu lassen. Ich rechne damit, dass es zwei Zinsschritte in diesem Jahr gibt. Also der Einlagesatz ist im Moment 2,0% und könnte ansteigen auf 2,5%. Und vermutlich wird eine erste Zinserhöhung entweder jetzt schon im April oder im Juni stattfinden. Was mit den Löhnen passiert, das lässt sich erstmal schwer abschätzen. Das hängt ja von den Tarifverhandlungen ab. Wenn die Wirtschaft sich abschwächt, sind natürlich die Verhandlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften etwas schwieriger, höhere Löhne als Ausgleich für die höheren Preise zu erreichen. Aber das mag von Branche zu Branche auch sehr unterschiedlich sein. Und davon hängt es auch ab, wie schnell der Inflationsschock wieder abklingt.
Höhere Zinsen klingt ja erstmal auch nach weniger Krediten wahrscheinlich, ne?
Genau, erstmal ist natürlich der Einlagesatz, mit dem sich Banken bei der EZB finanzieren können, nicht das gleiche wie der Kreditzins. Kreditzinsen sind ja vereinbart meistens über eine längere Laufzeit, zum Beispiel Immobilienkredite oft über 10 Jahre. Und das ist nicht der gleiche Finanzierungssatz. Wir sehen aber schon jetzt auch bei den Bundesanleihen, dass die Rendite gestiegen ist um etwa einen Viertelprozentpunkt. Ich gehe davon aus, dass am langen Ende die Finanzierungskosten auch steigen werden, aber nicht so stark wie der Leitzins.
Wie reagieren denn die Aktienmärkte auf diese Veränderungen? Und wie wirkt sich das denn auf die Geldanlageportfolien deutscher Bankkunden aus?
Bislang haben die Aktienmärkte, finde ich, relativ moderat reagiert. Wir haben beispielsweise beim DAX einen Kursrückgang um 10 oder 11%, was angesichts der Stärke des Schocks keine übertrieben große Reaktion ist. Man könnte sagen, dass die Märkte relativ vernünftig mit diesem Schock bislang umgegangen sind. Es gab keine wirklichen Panikreaktionen. Nun wissen wir natürlich nicht, wie dieser Konflikt weitergehen wird, aber bislang kann man das zumindest so sagen. Und es ist ganz natürlich, dass viele private Haushalte im Moment Zurückhaltung haben, Aktien oder Investmentfonds zu kaufen. Erfahrungsgemäß wird in solchen Situationen deutlich mehr Geld in Form von Bankeinlagen angelegt. Und diese Situation wird sich irgendwann wieder ändern, wenn sich der Konflikt aufgelöst hat und wieder mehr Vertrauen besteht, dass die Aktien ihre Korrekturphase wieder überwunden haben.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Bereich Immobilien schauen, inwieweit wirken sich denn die steigenden Zinsen, die unsicheren Energiepreise und Jobunsicherheiten auf die Nachfrage nach Immobilien aus und somit dann auch auf die Kreditvergaben?
Ja, ganz allgemein kann man sagen, dass das alles keine guten Nachrichten sind für den Immobilienmarkt. Höhere Zinsen dämpfen natürlich die Nachfrage und auch die Möglichkeiten, Immobilien zu finanzieren. Und wenn dazu noch Jobunsicherheiten kommen, dann hilft das auch nicht. Andererseits ist jetzt der Zinsschock natürlich gar nicht von der Größenordnung her zu vergleichen mit der Zinsanhebung im Jahr 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Bislang sehen wir einen Zinsanstieg von etwa einem Viertelprozentpunkt bei den Bundesanleihen am langen Ende. Wenn es dabei bleibt, werden die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt auch moderat ausfallen. Aber grundsätzlich gilt, die Trendwende bei der Immobilienfinanzierung, die wir im letzten Jahr beobachtet haben, wird natürlich dadurch verlangsamt, dass jetzt die Zinsen steigen und neue Unsicherheiten dazukommen.
Andererseits könnte der Krieg ja auf lange Sicht auch Insolvenzen in die Höhe treiben. Also Kreditstandards werden ja in Krisenzeiten stärker risikoorientiert. Wie wirkt sich das denn auf die Eigenkapitalquoten und Kreditvergabebedingungen aus?
In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass die Unternehmensinsolvenzen sehr deutlich gestiegen sind. Aber schon im vergangenen Jahr hat sich eine Stabilisierung abgezeichnet. Wenn jetzt der Iran-Krieg sich nicht immer weiter verschärft, glaube ich, ist es ganz plausibel, dass der Anstieg der Unternehmensinsolvenzen, wenn er überhaupt stattfindet, sehr moderat bleibt. Das ist natürlich jetzt von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass zum Beispiel die Industrie starke Anpassungsmaßnahmen vorgenommen hat, zum Beispiel auch die Autoindustrie. Dann waren bestimmte Regionen davon betroffen und natürlich auch die ganze mittelständische Zulieferindustrie. In solchen Bereichen werden sicher Banken sich genau anschauen, wie solide die Kreditnehmer sind und davon ihre Kreditangebotsbedingungen abhängig machen. Das müssen sie auch so tun. Insofern ist es da möglich, dass die Kreditvergabebedingungen noch mal ein bisschen verschärft werden. Andererseits ist es so bei den Unternehmen selber, die im Moment wenig Investitionen tätigen, kann es auch sein, dass die Kreditnachfrage gleichzeitig auch sehr verhalten bleibt. Das haben wir schon im vergangenen Jahr gesehen. Insofern muss es auch gar nicht unbedingt sein, dass die Eigenkapitalsituation sich deutlich verschlechtert. Insgesamt ist der Mittelstand nämlich gut mit Eigenkapital ausgestattet. Das ist ein Prozess, den wir die letzten 2 Jahrzehnte gesehen haben, dass die Unternehmen mehr und mehr sich daran orientiert hatten, ihre Bilanzkennzahlen zu verbessern. Ein durchschnittliches mittelständisches Unternehmen hat aktuell eine Eigenkapitalquote von knapp 30%, und das ist deutlich mehr, als es noch vor 10 oder 15 Jahren war.
Das heißt, wir haben eine solide Basis, die wir erstmal auch halten können. Aber dennoch wird ja der Krieg oder werden die Kriege nicht spurlos an einem vorbeigehen, auch nicht am Bankenumfeld. Und die Frage an Sie, was denken Sie, wie sich das Bankenumfeld in den nächsten 3 Jahren mit anhaltenden Krisen verändern wird?
Ich glaube, dass alle gut beraten sind, die geopolitischen Risiken wirklich auch detailliert zu untersuchen. Es ist ja nicht nur der Iran-Konflikt und die hohen Rohöl- und Gaspreise. Es sind noch andere Rohstoffe, die dazukommen, zum Beispiel Helium, Dünger. Wir haben gleichzeitig die Konkurrenz aus China. China hat seine eigene Währung künstlich unterbewertet, damit die Industrie besser exportieren kann. Umgekehrt für die deutsche Industrie ist es natürlich schwer, dann Marktanteile zu verteidigen. Auf der anderen Seite kommt noch die Zollpolitik der USA dazu, wo wir auch nicht wissen, wie da der Kurs mittelfristig weitergeht. In diesem Umfeld ist es sehr schwer für die Unternehmen, aber auch für die Banken, sich langfristig zu orientieren. Die Hoffnung ist weiterhin da, dass manche Unsicherheiten sich wieder auflösen werden und dann mit der Unterstützung der deutschen Fiskalpolitik, die viel in die Standortbedingungen investieren wird, die Investitionen der Unternehmen auch allmählich wieder in Gang kommen. Dann ist es durchaus möglich, dass Deutschland tatsächlich eine mehrjährige Erholung der Konjunktur vor sich sieht, und das wäre doch ein tröstliches Szenario.
Konkret kann man natürlich dazu noch nichts sagen, ne, weil die Politik ist aktuell sehr turbulent. Wir haben verschiedene Präsidenten, unter anderem Donald Trump, der ja einen sehr turbulenten politischen Kurs hat, und dadurch kann sich natürlich das Weltgeschehen jeden Tag ändern.
Ja, umso wichtiger ist es, dass wir eine gute Wirtschaftspolitik in Deutschland haben. Ich glaube, die Bundesregierung hat die Herausforderung grundsätzlich erkannt. Es geht darum, Bürokratie abzubauen, Belastung für Unternehmen zurückzufahren, schauen, dass die Stromkosten nicht immer weiter steigen und einiges anderes mehr. Und wenn die Politik an diesen Feldern arbeitet, dann hat sie zumindest einen guten Beitrag geleistet, einen Teil der geopolitischen Unsicherheiten wieder auszugleichen.
Ein schönes Schlusswort. Herr Dr. Bley, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Wir bleiben gespannt, wie sich das Umfeld ändert, und können vielleicht auch nochmal eine Update-Folge in den nächsten Monaten aufnehmen.
Ja, gerne.
Dann vielen Dank fürs Dabeisein, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Dazuschalten. Bis zum nächsten Mal.